Greatest of all time. Was macht einen Sportler zur absoluten Legende?
Und welche Eigenschaften können wir von großartigen Sportlern lernen und für uns selbst übernehmen? Darum geht's heute. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Die deutschen Meisterschaften bzw. die Finals 2021, die sind gerade letzte Woche abgeschlossen. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass sie so stattgefunden haben. Ich meine 2019 das erste Mal in Berlin und jetzt war das so ein bisschen aufgesplittet in Berlin und im Ruhrgebiet, also Dortmund und noch in anderen Städten.
Aber was denn für deutsche Meisterschaften?
Ganz unterschiedlich. Also da war mit dabei Turnen, Schwimmen, Klettern inzwischen jetzt auch neu mit dabei. Mhm. Verschiedene Langdistanzen oder Ausdauerdistanzen wie Triathlon auch. Also unterschiedliche Sportarten, die sich quasi an einem Event zusammentreffen und dann deutsche Meisterschaften zusammen ausrichten, was ich ganz cool finde.
Ein wilder Mix auf jeden Fall.
Ja, ja. Weil ich meine, hast du das 2019 hier in Berlin mitbekommen?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Krass. Weil zum Beispiel das Bogenschießen, deutsche Meisterschaften Bogenschießen, was normalerweise wahrscheinlich null Aufmerksamkeit hat, die waren direkt damals vor dem Olympiastadion positioniert. Und ich habe mit ein, zwei Athleten gesprochen damals und die meinten
mit so, Bogenschützen?
Mit den Bogenschützen.
Okay.
Und die meinten damals, die haben in allen Ländern der Welt irgendwie haben die Wettkämpfe gemacht. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Bogenschießen. Und die meinten zu mir, hey, wir haben noch nie so viele Zuschauer beim Bogenschießen erlebt, wie jetzt heute an diesem Wochenende. Einfach weil alle Leute zum Olympiastadion hingegangen sind für die großen Events wie die Leichtathletik-Wettkämpfe. Und die mussten zwangsweise an diesen Bogenschießen-Anlagen, mussten die halt vorbei.
Klar, ich glaube, das ist total cool, wenn man Sportevents hat, wo wirklich verschiedene Sportarten zusammentreffen. Ja. Manchmal sehen die Zuschauer ja auch erst, wenn sie eine Sportart dann live mitverfolgen, dass sie es interessiert.
Ja.
Und außerdem hat dann jeder Sportler aus egal welcher Sportart ein viel größeres Publikum, als er das normalerweise hätte. Das ist natürlich schon cool.
Natürlich. Gerade wenn beim Bogenschießen zum Beispiel die mediale Aufmerksamkeit gar nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel bei der Leichtathletik.
Ja. Ich glaube, in einigen Ländern ganz gezielt ja. Mhm. Aber hier bei uns eben überhaupt nicht.
Ja.
Oder kennst du den besten Bogenschützen Deutschlands?
Nee, ich kann mich auch leider an den Namen nicht mehr erinnern, mit dem ich da damals gesprochen habe.
Siehst du.
Es tut mir auch sauleid, aber...
Aber ganz kurz, neben dem Bogenschießen, da war jetzt also auch das Klettern mit bei der Deutschen Meisterschaft dabei.
Genau, dieses Jahr, ich meine das erste Mal.
Wie kommt das dazu, dass da eine neue Sportart einfach mal implementiert wird, weißt du das?
Ist eine gute Frage. Also
Wurden die in den Deutschen Olympischen Sportbund mit aufgenommen als Kletter?
Ja, Klettern soll auch ab 2024 bei den Olympischen Spielen dann auch eine Disziplin sein. Und zwar im Dreikampf. Also du hast die unterschiedlichen Disziplinen Bouldern, Seilklettern und Speedklettern. Kennst du diesen Speedparcours, wo die so in sechs Sekunden so quasi die Wand hochlaufen im Grunde?
Die fliegen die Wand hoch,
ja. Absurd, wie schnell die da hochgehen.
Es sieht eigentlich fast so aus beim Speedklettern, wer das schon mal gesehen hat, als ob die, man hat ja eine Sicherung immer hinten dran. Es sieht so aus, als würde man an der Sicherung hochgezogen werden. Ja. Es sieht nicht mehr aus, als würde man klettern, sondern als würde jemand dieses Seil einfach nur hochziehen.
Ja, aber die zieht halt nicht automatisch mit hinten dran. Mhm. Wäre ja auch Banane sonst.
Also wir hatten auf jeden Fall, hatten wir jetzt gerade die deutschen Meisterschaften. Du hast die offensichtlich mitverfolgt und dir ist dabei aufgefallen, dass neue Sportarten mit dabei waren, wie eben das Klettern.
Genau.
Und hast dich wahrscheinlich selber auch gefragt, wie kommen die jetzt und werden einfach aufgenommen.
Richtig. Also, weil natürlich Klettern auch gerade in Berlin hier irgendwie auch sehr populär ist insgesamt.
Es gibt eine deutsche Boulder-Liga, also wie eine Bundesliga sozusagen, das gibt es alles schon, aber das sind ja dann sehr kommerzielle Verbandsstrukturen, das ist nicht das Klassische, was letztendlich vom DOSB auch anerkannt wird.
Richtig.
Und wie es dann dazu kommt, überweist du es oder?
Nein.
Keine Ahnung.
Nein, also da gibt es bestimmt irgendwelche Richtlinien auch nachher, Regularien, die erfüllt werden müssen, dass so eine Sportart dann neu in den Olympischen Sportbund aufgenommen werden kann. Aber da kenne ich mich gar nicht aus.
Ja, könnt ihr uns gern schreiben, wenn ihr das wisst. Wir haben uns darauf jetzt nicht vorbereitet sozusagen. Heute kein klassischer Expertentalk, sondern wir hatten einfach mal richtig Lust, über ein Thema zu sprechen, das ja wir schon vor langer Zeit mal besprochen hatten. Und zwar soll es bei uns heute um Greatest of All Time Sportler gehen.
Ja.
Und wie wir beide wissen, wir können, wenn wir über die besten Sportler aller Zeiten aus bestimmten Bereichen, wir können über Statistiken reden, wir können über Erfolge reden, über die Zeit, wie lange jemand dominant war in seinem Sport. Aber wir kriegen die subjektive Meinung nicht aus so einem Gespräch raus.
Natürlich nicht.
Das jeder, geht nicht.
Jeder hat ja irgendwie auch so seine Heroes, oder? Im Sport, denen er vielleicht von klein auf an schon so nachgeeifert ist, wo die Motivation nachher auch sehr hoch war, ja, einfach dem mal ins Stadion folgen zu können oder sich mal ein Autogramm zu holen, mal ein Foto mit dem zu machen und dann auch das eigene Training dadurch noch viel, ja, viel interessanter wurde, weil man sich dachte, hey, krass, der ist so gut, das will ich auch können.
Wobei natürlich dieses Heldentum von jemandem oder jemanden als Vorbild anzusehen nicht unbedingt zwangsläufig bedeuten muss, dass er jetzt der Beste in seinem Sport ist und
absolut,
auch schon gar nicht der Greatest of all time. Aber warum wir auch über dieses Thema sprechen, ist ganz einfach, weil der Begriff immer mehr einfach nur noch um sich geschmissen wird. Mhm. Dabei kann ja schlicht und ergreifend in jeder Sportart eigentlich nicht, können ja nicht mehrere beste Athleten existieren.
Ja.
Theoretisch könnte es ja dann nur ein oder zwei geben, die dann die großen Rivalen sind um diesen Rang Nummer eins.
Ja, auch ich meine, wie du das zeitlich eingrenzt, oder? Also auch auf die Sportarten natürlich bedingt. Wer war vielleicht bis 2000 oder so die Jahrhundertsportler? Oder wer sind die Sportler, die vielleicht auch unsere Generation nachher betreffen, die mit denen wir uns auch irgendwo mit assoziieren können, dass die quasi dann auch unsere Jahrhundertsportler jetzt sind, weißt du?
Keine Frage, es ist total generationenbedingt. Wen erlebst du in den Medien mit?
Ja.
Aber vielleicht setzen wir mal einen Punkt weiter vorher an. Was ist für dich Sport, Silvan? Wann fängt Sport für dich an? Wo hört Sport für dich auf? Mhm. Wie würdest du das beschreiben?
Ich denke, aus dem klassischen Sinne würde man direkt sagen, hey, es muss auf jeden Fall irgendwo körperliche Aktivität mit dabei sein. Ich würde es aber breiter fassen und sagen, zum Beispiel Sportarten wie Schach zum Beispiel würde ich definitiv als Sportart betrachten, weil dort Dinge passieren, die mich einfach beeindrucken.
Okay, aber in einer Gameshow könnte ich auch Sachen beeindrucken. Machen die dann oder sagen wir mal eine Quizshow, das kann ich ja auch beeindrucken. Ist das dann Sport?
Ja, das ist eben schwierig zu beurteilen, oder? Also, wo hören wir dann auf? Also ich meine, eine Wettkampfsituation wie in einer Gameshow, wenn man das jetzt als Voraussetzung nimmt, dass man sich quasi gegen andere oder messen kann, beziehungsweise auch mit sich selber messen kann nachher. Wenn man das als Grundvoraussetzung nehmen würde, ist halt schwierig. Irgendwo muss beides quasi vorhanden sein, die mentale und körperliche Aktivität und dann das Ganze gepaart mit einer Zuschauersituation und einer Wettkampfsituation.
Okay, dann muss ich dich mal unterbrechen. Ich glaube, dann haben wir davon doch nochmal ein anderes Verständnis, auf jeden Fall. Denn ich glaube nicht, dass die Wettkampfsituation an sich notwendig ist, um einen Sport zu haben. Also beziehungsweise, um sich sportlich, ja, zu aktivieren. Sprich, wenn wir uns körperlich bewegen,
ja,
kann das für mich schon Sport bedeuten. Das heißt, in meiner Sicht der Dinge ist Yoga auch ein Sport.
Mhm.
Hat das was mit einer Zuschauersituation zu tun oder mit Wettkampf?
Absolut nicht.
Überhaupt nicht, oder?
Nein.
Das ist natürlich jetzt auch nur meine Sicht auf die Dinge. Jemand anderes von außen würde vielleicht sagen, in dem Moment, wo kein Wettkampf stattfindet, ist es für ihn kein Sport. Oder aber er sagt, Yoga ist überhaupt nicht anstrengend, ist für ihn auch kein Sport. Aber da würde ich dann auch einfach sagen, mach mal Power-Yoga und guck mal, wie es sich anfühlt.
Ja.
Um das einen Schritt weiter zu spannen, jetzt sagst du im gleichen Atemzug, Schach ist aber auch für dich ein Sport.
Mhm.
Selbst da, wenn die Zuschauersituation vielleicht nicht so wäre, wie sie ist, wäre es dann immer noch ein Sport für dich? Wenn keine Leute sich das angucken würden, sondern nur zwei Leute miteinander dieses Spiel spielen.
Ja, wäre für mich immer noch ein Sport.
Also im Grunde genommen brauchen wir in deinem Verständnis von Sport immer nur entweder eine körperliche Aktivität oder eine geistige Aktivität, die anspruchsvoll ist.
Ja.
Auf eine Art oder die andere.
Ja.
Es könnten auch beides zusammen gemixt sein, aber entweder eine oder die andere Sache. Und sind erstmal unabhängig davon, ob Zuschauer da sind oder nicht.
Genau.
Nur wenn wir jetzt einen Sportbund wie den Olympischen Sportbund mit dazu bringen, dann wird es natürlich für den auch entscheidend, wie viele Zuschauer letztendlich dabei sind. Also, oder wie viele Zuschauer sich vielleicht für einen Sport interessieren.
Klar.
Beziehungsweise, wie viele Verbände es schlussendlich gibt, Und da gibt es ganz, glaube ich, ich weiß es ja selber nicht, aber da gibt es viele, viele Faktoren, die dafür sprechen oder dagegen sprechen, ob letztendlich ein Sport anerkannt wird oder nicht.
Ja.
Aber dieser Unterschied von rein sportlicher Aktivität, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Yoga zum Beispiel, versus dann ein Sport, der eher wettkampforientierter ist, da gibt es eben diese kleine Kluft dazwischen.
Absolut.
Und wenn er dann öffentlich anerkannt werden soll, dann müssen noch ganz viele andere Parameter, glaube ich, mit dazukommen.
Ich meine, das ist ja auch gesellschaftlich extrem schwer, irgendwo anderen einzugrenzen. Also, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wenn du dich jetzt mit Sport beschäftigst und mal definieren möchtest, was ein Sport ist.
Genau, weil, was ist mit Gaming, ne?
Genau.
E-Sports.
Natürlich, das kommt jetzt immer, immer mehr und es ist riesig. Die Szene ist extrem groß. Und da würden viele sagen so, hey, das ist keine Sportart. Aber irgendwo haben die natürlich auch eine Wettkampfsituation. Da sind Leute dabei, die wollen sich das angucken und die haben eine extreme körperliche und auch mentale Leistung, die sie da vollbringen.
Absolut. Das verstehen jetzt mittlerweile immer, immer mehr Leute, aber viele Leute wehren sich nach wie vor dagegen.
Ja.
Ich kenne ein paar Personen aus dem Sportministerium, die sagen, es wird immer wahrscheinlicher, dass E-Sports wirklich auch als Sport anerkannt wird.
Ja.
Und wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist unfassbar, aber wenn man zum Beispiel E-Sports mal mit American Football vergleicht, gucken deutlich mehr Menschen weltweit E-Sports
krass, ne?
Als NFL oder selbst den Super Bowl.
Ja.
Nur ist es beim E-Sports sind es natürlich ganz viele verschiedene Spiele und beim NFL, beim Football ist es nur eine einzige Sportart.
Ja.
Also vielleicht ein unfairer Vergleich.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, die Frage, was ist Sport, ist sauschwer zu klären.
Total. Und würdest du es von weiteren Parametern noch abhängig machen?
Naja, ich sag's mal so, man muss es immer in die Richtung eingrenzen, wo man es haben will. Wenn wir zum Beispiel über Greatest of All Time sprechen, können wir uns nur über eine Sportart unterhalten, die wettkampffähig ist.
Ja,
und da ist es völlig egal, ob wir dann sowas wie mentalen Anspruch à la Schach und E-Sports und so mit reinnehmen, dann haben wir zumindest Punkte, wo wir die Leute miteinander vergleichen können. Und
ja.
In so Sachen wie Yoga oder so nicht möglich.
Weil gibt
es keine Wettkampfstruktur, dementsprechend gibt es dann auch kein Greatest of All Time. Außer man bezeichnet den Gründer oder irgendwie was von einer Sportart als einen solchen, ne?
Ja.
Pass auf, dann machen wir jetzt hier mal den Cut. Das war jetzt die langweilige Einführung. Und wir gehen wirklich jetzt mal ans Eingemachte. Wir machen mal ein kleines Quiz, okay?
Aha.
Das heißt, das Quiz ist jetzt für dich, Silvan. Ich habe mal 15 Top-Sportler aus ihren Sportarten rausgesucht. 15. Und du testest dein Wissen, ob du die Namen einer Sportart zuordnen kannst. Und wenn du jetzt gerade zuhörst bei diesem Podcast, ja, dann bist du jetzt genauso aufgefordert, einfach mal kurz mit dich reinzuhören und in deinem Kopf vielleicht auch die Fragen zu beantworten.
Zählt mal die Punkte mit am Ende.
Genau, ihr könnt auch die Punkte mitzählen. Wie viele wusstet ihr, wie viele wusstet ihr nicht? Ich gebe dir 15 Sportler, Silvan, und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann gebe ich dir die natürlich auch. Und du sagst mir einfach immer die Sportart dazu. Da sind ein paar dabei, die sind ein bisschen, die kennt eigentlich jeder. Und dann sind welche dabei, da ist es tricky. Also, wenn irgendjemand alle schafft, dann großen Respekt.
Ja.
Großen Respekt.
Ich bin gespannt, Hendrik.
Okay, bist du ready?
Ja.
Gut, Nummer 1. Lass dir ein bisschen Zeit beim Beantworten.
Ja.
Nummer 1, Michael Phelps.
Michael Phelps, ziemlich klar, Sportart Schwimmen.
Ganz genau. Okay, ein bisschen schneller darfst du doch antworten.
Okay.
Übrigens, alle diese Sportler sind, kann man behaupten, sind die Besten ihrer Sportart.
Mhm.
Aber natürlich ist da auch immer Argumentationsspielraum für andere, weil, wie gesagt, es ist meinungsabhängig am Ende des Tages.
Gar keine Frage.
Nummer 2, Roger Federer.
Tennis.
Korrekt. Okay, Michael Phelps war natürlich auch korrekt. Nummer 3, Michael Jordan.
Basketball.
Ganz genau. Machen wir die ersten drei mal ein bisschen lockerer. Jetzt wird's interessanter. John Brzank.
Das sagt mir gar nichts, Hendrik.
Das sagt dir gar nichts?
Nee.
Sicher, dass wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben?
Ja, sicher.
Okay. Armdrücken.
Ah, okay.
Ich habe bestimmt schon mal davon erzählt.
Doch, hast du, ja.
Ja, wenn den jemand jetzt kannte, ist
den
schon
Namen
Wahnsinn.
Konnte ich gar nicht mehr zu
Nummer 5. Den kennst du wieder, Tiger Woods.
Golf.
Richtig.
Mhm.
Nummer 6, Naim Süleymanoğlu.
Das sagt mir auch nichts.
Das sagt dir nichts?
Nee.
Oh, da muss ich Silvan natürlich jetzt nochmal auf den Podcast Nummer 8, glaube ich, Powerlifting und Weightlifting verweisen. Das ist der Taschen-Herkules, der Mann mit dem besten Pound-for-Pound-Score im Gewichtheben. Bester
okay.
Gewichtheber aller Zeiten. Gut, gibt es natürlich auch wieder andere, die dafür in Frage kommen.
Ja.
Aber im Verhältnis zu seinem Körpergewicht hat er das höchste Gewicht gehoben jemals. Mehr als dreifaches Gewicht im Clean and Jerk. Also mehr als ein dreifaches Körpergewicht über Kopf gestoßen.
Krass.
Absolut krass,
ja. Ja, die Folge werde ich mir dann wohl nochmal anhören.
Ja, im Urlaub dann mal. Okay, Nummer 7, wenn du den nicht kennst, Usain Bolt.
Ja, das ist ziemlich klar, Beachvolleyball.
Genau, nein. Nochmal bitte korrigieren.
Nein, natürlich ist es der größte Sprinter aller Zeiten. Also Leichtathletik.
Richtig, okay. Nummer 8, Wayne Gretzky.
Eishockey.
Das weißt du sogar, ja, krass. Richtig. Nummer 9, Zydrunas Savickas.
Der sagt mir auch nichts.
Zydrunas ist der erfolgreichste Strongman aller Zeiten.
Okay.
Ja, muss man auch nicht unbedingt kennen. Das ist natürlich jetzt eher eine Randsportart. Aber in den Sportarten, wenn man daraus kommt, dann ist es schon erstaunlich. Dann bedeuten die Leute immer so viel und von außen betrachtet hat man keine Ahnung natürlich. Ja. Nummer 10, Tom Brady.
American Football.
Yes. Das ist so ein heißes Battle immer mit dem Peyton Manning. Ja, deswegen habe ich vorhin schon zu dir gesagt. Ja, aber der Tom ist dann doch von den Statistiken her am Ende.
Weil er insgesamt natürlich die meisten Titel beim Super Bowl hat.
Genau. Ja. Und woran macht man es dann am Ende fest, weißt du? Gar nicht so einfach. Nummer 11, Ronnie Coleman.
Bodybuilding.
Richtig. Nummer 12, Meredith Michaels-Baerbaum.
Dressurreiten.
Alter Schwede. Also es ist falsch, aber... Aber du bist brutal nah dran. Das hätte ich nicht gedacht. Springreiten ist Meredith. Und Meredith ist die einzige Frau, die ich hier mit im Ranking habe. Klar, wir hätten jetzt statt Roger Federer hätte man auch eine Serena Williams zum Beispiel nehmen können.
Steffi Graf.
Ja, es gibt natürlich wahnsinnig gute Frauen auch im Sport. Aber Meredith Michaels-Baerbaum, eine ganz, ganz besondere Frau im Springreiten. Warum? Die war die erste Frau, die im deutschen Nationalteam mit dabei war, aber auch die erste Frau, die Ranglistenführerin der Welt war. Weltrangliste Nummer 1 in einem Sport, der sowohl Männer als auch Frauen hat. Also die war ganz lange an der Weltspitze als Frau. Nicht, dass es jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise abwertend klingen soll, sondern absolut, ich finde es Wahnsinn, dass sie sich dagegen die Männer durchsetzen konnte.
Ja.
Und ja, deswegen musste sie für mich ja absolut im Ranking mit dabei sein.
Absolut, absolut.
Machen wir mal weiter. Nummer 13, Garry Kasparov.
Schach.
Richtig, Schach. Oder Kasparov eigentlich. Aber ja, korrekt, Schach. Mhm. 14, Marlon.
Müsste ich jetzt raten.
Ja, wonach hört sich's an?
Eine Kampfkunst.
Eine Kampfkunst? Okay, leider nichts, Tischtennis.
Tischtennis. Okay,
genau,
okay.
Ich habe ja früher mal Tischtennis gespielt. Habe ich den mal mit rausgenommen. Und einen letzten, Jesse Owens.
Also Name ist mir auf jeden Fall bekannt, aber komme ich jetzt nicht drauf.
Ist auch nicht schlimm. Da geht's dann auch gleich bei uns drum. Warum wird jemand überhaupt zur Legende? Jesse Owens war für 25 Jahre, oder er hat für 25 Jahre den Weltrekord im Weitsprung gehalten.
Ja.
Und das war so ein sehr historisches Ereignis, weil der hat diesen Rekord bei den Olympischen Spielen 1936 aufgestellt.
Ah, natürlich.
Und ich meine zu wissen, dass Hitler damals das Stadion auch verlassen hat, weil er eben schwarz war und jetzt dort den Weltrekord im Weitsprung aufgestellt hat. Und der dann auch ewig dieser blieb, also der dann ewig nicht gebrochen wurde. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja gut, wenn den irgendwann mal wieder jemand gebrochen hat, dann war ja derjenige nach ihm noch besser. Weißt du? Und da kommt wieder dieser Konflikt zustande, wer ist der greatest of all time? Und ich würde behaupten, häufig hängt an diesem Titel einfach irgendetwas Historisches, was schlussendlich dem Ganzen dann so einen Wert mitgibt.
War das nicht auch dieser Zweikampf immer mit Carl Lewis zusammen? War das die gleiche Zeit? Also Jesse Owens gegen Carl Lewis?
Nein, Carl Lewis könnte man aber genauso als Greatest of All Time besetzen. Der hat ja auch seine Rekorde aufgestellt und wahnsinnig viele Medaillen sowohl in der Leichtathletik, sowohl im Weitsprung als auch im 100 oder 200 Meter Laufen aufgestellt. Tatsächlich war aber von Carl Lewis Jesse Owens das große Vorbild. Weißt du? Auch dunkelhäutig, ähnliche Sportarten und hat eben sein großes Vorbild, ja, kann man fast schon sagen, in den einzelnen Sportarten dann irgendwann doch geschlagen.
Ja.
Aber wer jetzt der Greatest of All Time war, ja, das ist halt echt schwierig zu sagen.
Ja, klar.
Schlussendlich war der einfach später im Sport unterwegs. Okay. Und klar, die Dinge entwickeln sich weiter, Leute werden immer noch besser und so weiter und so fort.
Ja.
Auch übrigens jetzt bei der Liste, um darauf zurückzukommen, Natürlich gibt es noch ganz viele andere Sportarten. Wir wollen nicht einen Lewis Hamilton oder einen Cristiano Ronaldo oder wen auch immer jetzt außen vor lassen. Es gibt tausend andere Sportarten oder vielleicht selbst Rich Froning oder Matt Fraser, die jetzt alle hier nicht auf dieser Liste drauf sind. Es gibt tausend andere Sportarten und jede Sportart hat irgendwie ihren Besten. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, herauszufinden, warum wird jetzt jemand zur absoluten Legende? Was denkst du? Was macht das aus?
Ich glaube, auch die Fähigkeit, medial wie so ein Publikumsmagnet zu werden. Also, dass die Leute in die Stadien rennen, um dich zu sehen nachher. Um deine Leistung zu sehen, um dich aber auch als Idol quasi fast schon vor Ort erleben zu dürfen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Wenn ich zum Beispiel ein Beispiel geben kann, Usain Bolt hat hier in Berlin zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2009, wo er dann auch Weltrekord gelaufen ist, warum war das Stadion so voll? Alle wollten ihn laufen sehen. Er war über Jahre lang hinweg, war er natürlich dominant in seiner Sportart, in Leichtathletik, aber er hat vor allem auch dafür gesorgt, dass Leichtathletik mit Usain Bolt assoziiert wird. Jeder, der das Wort Leichtathletik hört, verbindet das inzwischen auch mit Usain Bolt. Und das ist so krass. Und das macht ihn aus meiner Sicht zu einem der Greatest of All Time.
Also, dass man Symbol des Sports wird.
Ja.
Für den Sport, den man steht, sozusagen. Ja. Okay, das heißt, es ist am Ende eine Kombination aus Statistiken, die man im Laufe seiner Karriere bringt, Trophäen, die man sammelt, und vielleicht kann man auch sagen, der Laufzeit, über die man das schafft, oder? Ja. Ja. Also wenn jetzt jemand 5 Jahre dominant war, ist das was anderes, als wenn jemand anderes 20 Jahre
klar, dominant ist. Klar, auch natürlich von der Sportart abhängig. Also bestimmte Sportarten kannst du einfach nur über eine gewisse Zeit betreiben und dann ist das Leistungsniveau, holt dich dann quasi jüngere Sportler, holen dich dann ein.
Aber wenn du schaffst, das ja weiter herauszuzögern, ist das natürlich nochmal statuserhebend.
Richtig. Aber natürlich müssen halt die Leistungen auch erstmal da sein. Ich meine, Usain Bolt kann vor seinen oder nach seinen Läufen so viel seine Posen machen und so und präsent sein. Aber wenn er halt den Weltrekord nicht gelaufen wäre oder über diese lange Zeit die Goldmedaille nicht geholt hätte, dann wäre er nicht da oder wäre er nicht diese Ikone, die er inzwischen ist.
Mhm. Also diese anderen Sachen, die ich gerade genannt habe, sind die Basics und obendrauf kommen jetzt Momente, historische Momente und vielleicht auch Dinge oder Sportsmanship, also Dinge, die über den Sport noch hinausgehen und die Leute begeistern, unabhängig davon.
Richtig.
Also nur hart zu arbeiten reicht nicht aus, um zu dieser absoluten Ikone zu werden. Das kann man auf jeden Fall so sagen, oder?
Ja, weil ich meine, wie viele erfolgreiche Sportler gibt es auch, die dann einfach keiner mehr kennt, weil sie vielleicht medial nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, wie auch Sportarten, die natürlich auch bei uns über Medien natürlich viel konsumiert werden.
Mhm.
Also davon abhängig ist ja auch viel, weißt du? Mhm. Gerade im europäischen Bereich sind Sportarten wie Fußball, Leichtathletik einfach sehr präsent. Und dann werden auch die All-Stars in den Bereichen natürlich auch irgendwie in unserem Alltag sehr präsent sein.
Klar, das ist eben wieder diese Generationenfrage.
Ja.
Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, wer von den Sportlern schafft es, einfach zum Helden zu werden. Mhm. Und wir kennen das von jeder guten Heldengeschichte. Du musst eigentlich auch mal so ein bisschen verkacken, um anschließend wieder wie Phönix aus der Asche zu kommen und dem Ganzen einen oben drauf zu setzen. Zumindest, wenn das Ziel ist, möglichst viele Leute für dich zu begeistern.
Ja, glaube ich auch.
Übrigens, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann kommt man auch mit allem durch, was man so möchte. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein ganz schön arger Vorwurf, aber hast du jemals einen Blick auf die Top-20-Liste der schnellstgelaufenen 100-Meter-Zeiten aller Zeiten geguckt?
Ja, selbstverständlich, ja.
Hast du mal einen Blick drauf geworfen?
Ja.
Ist dir da irgendwas bei aufgefallen?
Naja, es sind überwiegend dunkelhäutige Sportler, die Zeiten aufgestellt haben.
Ja, definitiv.
Und ich würde tippen, dass 60% oder vielleicht sogar noch mehr des Dopings überführt wurden.
Pass auf, von den schnellstgelaufenen oder den 20 schnellstgelaufenen Zeiten, so hast du es schon gut auf den Punkt gebracht, die jemals gelaufen wurden, sind alle Sportler positiv getestet, bis auf Usain Bolt.
Ja.
Und die Frage ist, ob er wirklich nicht gedopt hat oder ob er durch seinen GOAT-Status daran einfach vorbeigekommen ist.
Ja.
Also das kann man wirklich mal nachgucken, einfach mal eingeben. Auch alle aus seinem eigenen Team, Johan Blake zum Beispiel oder Asafa Powell, alle positiv getestet.
Das hat ihn ja zum Beispiel die Goldmedaille auch gekostet. Eine musste er abgeben. Er hätte sonst 9 gehabt, genauso viel wie Carl Lewis nämlich. Aber eine musste er abgeben von den Olympischen Spielen in Peking 2008. Und zwar die 4x100-Staffel, weil einer von den Jungs, die damit gelaufen sind, die wurden dann nachträglich auch nochmal des Dopings überführt. Und dann musste er die Medaille wieder abgeben.
Schon verrückt. Nur eben er selber nicht, ne? Niemals. Ja. Schon Wahnsinn. Aber Benefit of the Doubt, solange er nicht positiv getestet wurde und Richtig. Das wurde er nicht, nehmen wir das einfach mal so hin. Darüber Richtig. Können wir vielleicht in der Doping-Folge nochmal sprechen, wenn ja. wir dann genauer auf solche Themen eingehen.
Sehr gerne.
Ja. Am Ende des Tages, dieses Goat-Wort bleibt total subjektiv, wer der Greatest of All Time ist.
Ja.
Und deswegen möchte ich mit dir jetzt einmal noch auf deine, oder nee, was heißt deine Lieblingssportler, aber vielleicht die Greatest of All Time Sportler aus bestimmten Sportarten gehen, die dir irgendetwas in deinem Leben mit auf den Weg gegeben haben.
Ja.
Und warum?
Ich kann ja mal anfangen, ja. Und ich muss direkt sagen, also ich bin selber ja Sprinter gewesen in meiner Jugend. Ich bin mit Usain Bolt aufgewachsen. Ich habe auf jeden Fall jedes Rennen von ihm gesehen. Und das ist für mich in meiner Kindheit, in meiner sportlichen Karriere einfach das Idol schlechthin gewesen. Diese Fähigkeit, quasi noch Show machen zu können, hatte ich ja gerade schon erzählt. Und dann trotzdem noch diese Leistung auf die Trainingsfläche zu bringen, beziehungsweise nachher auf die Wettkampffläche, ist so krass. Und das hat mich so gefesselt und mich so motiviert, nachher auch dann den Sport auf dem Niveau zu betreiben, wie ich es gemacht habe. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich habe es leider nicht geschafft, damals 2009 bei der WM dabei zu sein in Berlin. Hätte ich super gerne. Also ich habe ihn nie live gesehen, aber das ist für mich selbst einfach ein großes Vorbild gewesen und dementsprechend für mich auch einer von den Greatest of All Time.
Aber was hat das ausgemacht? Also er ist der Schnellste gewesen, keine Frage.
Ja.
Was hat den Flair für dich ausgemacht? Warum war der jetzt so besonders? Nur weil du die gleiche Sportart gemacht hast?
Einfach diese krasse Dominanz, weil er war unangefochten der Beste. Auch wie so, die anderen konnten ja so krass trainieren, wie sie wollten, aber sie kamen da nicht dran. Und das Absurdeste war eigentlich direkt 2008, das erste Mal, wo er so auf der Weltbühne aktiv war. Ich weiß nicht, ob du das Rennen so noch im Kopf hast, aber wo er, glaube ich, dann 200 Meter gelaufen ist und der hat bei 8 oder bei 20 Meter vor dem Ziel hat er schon aufgehört, Gas zu geben. Der hat quasi schon auslaufen lassen und so mit der Faust schlägt er sich auf die Brust und feiert sich, wo er nochmal einen auf den Deckel für bekommen hat nachher. Aber diese krasse Dominanz macht für mich das genau aus, dass er da auf dem Podest oben steht.
Diese Leichtigkeit, mit der er da durchs Ziel gelaufen ist, diese Triumphgeste war ja das auch, was ihn damals durch die Decke gepustet hat.
Genau, genau.
Ja? Also auch mal als Sportler einen drüber zu machen.
Ja. Und die anderen waren chancenlos. Die kamen da nicht dran vorbei. Und das über diese lange Zeit, plus dass er so einen Stellenwert für die Leichtathletik nachher eingenommen hat, ist grandios.
Mhm. Du sagst eine Sache, die ich auch richtig gut finde. Ich glaube, das zeichnet auch die Leute aus, die Greatest of All Time sind. Ganz klar, der Hunger, der nicht verschwindet, egal wie erfolgreich du bist.
Ja.
Also du bist super erfolgreich, und verlierst trotzdem nicht den Biss, um weiterhin der Beste sein zu wollen. Was für viele unverständlich ist. Also vor allen Dingen auch für viele andere Profisportler.
Ja.
Dass die Leute immer noch weitermachen wollen. Wie ein Usain Bolt oder wie auch ein Michael Phelps. Der, man ja, kann ja sagen, der am meisten mit Medaillen dekorierte Sportler bei den Olympischen Spielen war aller Zeiten.
Genau.
Wie sich solche Leute immer noch motivieren, weiterzumachen.
Ja.
Ne? Trotzdem durchzuziehen. Liegt natürlich auch nah, jetzt wo du die Sportart selbst betrieben hast. Gab es dann noch jemanden auf deinem Weg, der dich begleitet hat, wo du sagst, absolut?
Auch jetzt erst in den letzten Jahren, aber sagt dir Magnus Carlsen was?
Ja, Magnus Carlsen ist ein Schachspieler. Von dem gucke ich tatsächlich auch ab und zu mal ein paar Videos.
Ah, interessant.
Ist, ja, gerade im Schach schwer zu sagen, wer da wirklich der Beste. Jemand anderen genannt. Ich habe vorhin gesagt
Garry Kasparov.
Kasparov war über 20 Jahre dominant im Schachsport. Also länger als Carlsen jetzt gerade ist.
Ja.
Oder auch, ich weiß es nicht, war Bobby Fischer. Kennst du den noch?
Genau.
Mhm. Bobby Fischer.
Der war dann davor.
Aus den USA. Auch eine absolute Schachikone, der sich gegen die Sowjetunion damals durchgesetzt hatte. Und was so richtig im politischen, also durch diese Politik natürlich extreme Kreise gezogen hat. Ja, den kenne ich. Warum Magnus Carlsen?
Der beeindruckt mich insofern, dass er aufzeigt, was der Mensch gedanklich leisten kann. Ich finde es unfassbar, weil, pass auf, Magnus Carlsen ist mit Sicherheit sehr intelligent, mit einem sehr hohen IQ-Wert nachher auch. Und der hat bereits mit 13 angefangen, in der Weltelite nachher im Schach tätig zu sein. Also er hat früh über seine Familie das Schachspielen irgendwo gelernt, hat sich immer mit seiner größeren Schwester damals gebettelt. Und mit 15 hat er damals den amtierenden Weltranglistenführenden, nämlich Garry Kasparov, zu einem Turnier herausgefordert. Und es kam zu diesem Showdown und Garry Kasparov hat diesen kleinen 15-Jährigen, wo er sich dachte so, ja, wer bist du? Hat er, glaube ich, über anderthalb Stunden sitzen lassen und kam dann zum Schachbrett. Die haben sich nicht mal Hallo gesagt. Und das war so krass, weil Magnus Carlsen in der Eröffnung schon irgendwie festgelegt hat und Garry Kasparov total überrascht hat und der gar nicht darauf vorbereitet war, dass es so ein intelligenter Spieler gerade auf ihn zukommt.
Ja.
Und Garry Kasparov hatte wirklich zu tun, und das ist das Krasseste, Magnus Carlsen, damals 15, hat sich halt davon nicht beeindrucken lassen. Natürlich war der irgendwo auch nervös, aber das Krasse ist, der ist dann teilweise aufgestanden, weil ihm langweilig wurde, weil er dachte so, mit so einem Grinsen von so einem 15-Jährigen so, ja, das habe ich sowieso schon gewonnen, der kann das gar nicht mehr retten. Und der ist aufgestanden, hat am Tisch daneben zugeguckt und nur drauf gewartet, weil du hast ja immer so diese Uhr, die du dann drücken musst, dass Kasparov wieder auf seinen Wecker drückt und dass dann Carlsen wieder dran ist.
Ja.
Und ist quasi so umhergeschlendert, hat die anderen Spiele begutachtet und hat dann mal wieder da einen Zug gemacht, wenn Kasparov gerade wieder seinen Zug beendet hat und hat am Ende damit sogar gewonnen. Also der kleine 15-jährige Magnus Carlsen hat dann Garry Kasparov.
Haben die nur eine Partie gespielt?
Ja, genau.
Okay, meistens spielen die ja mehrere, weißt du?
Das war wirklich nur zu, auf Medienzwecken.
Showzwecken, okay.
Genau. Aber das ist so krass und jetzt noch eine krankere Story. Magnus Carlsen hat gegen den Harvard Schachclub, ist er angetreten, alleine, gegen 10 Spieler. Und zwar blind.
Und jeder auf seinem eigenen Schachbrett.
Und Magnus Carlsen hatte, ich glaube, immer weiß fängt ja beim Schach an. Und er saß natürlich mit dem Rücken zu einem Schachbrett und Augen verbunden. Und ihm wurde nur angesagt, was gerade gezogen wurde.
E7.
Und, genau, und auf Zeit. Krass. Also zusätzlich lief halt der Timer auf jedem der 10 Schachbretter. Und es waren gute Schachspieler aus dem Harvard Schachclub, gegen die er angetreten ist.
Ja.
Und Magnus Carlsen hat jeden blind besiegt. Gleichzeitig.
Nur aus dem Gedächtnis heraus.
Das ist so krass, weil teilweise sind dann so Kommentare so, okay, der Turm jetzt auf die und die Position. Und er meinte so, ja, der könnte auch noch woanders stehen, aber das passt trotzdem. So, what the fuck?
Wahnsinn, was der für ein Gedächtnis hat. Okay, es wird ganz einfach zu verstehen, warum du den so beeindruckend findest.
Ja.
Ganz einfach wegen der wahnsinnigen Gedächtnisleistung.
Ja. Deswegen ist er für mich auch jetzt, er ist seit 2011 durchgehend der Weltranglistenführende und demnach, ja, vielleicht noch nicht so erfolgreich, wenn man die Statistik das vergleichen möchte, wie Garry Kasparov. Wenn man
die Dominanz über die Jahre sieht, ja.
Aber die Sachen, die er mit seinem Gehirn anstellt, das finde ich so krass, deswegen ist es für mich auch eine Sportart, weil, das haben wir ganz am Anfang einmal kurz gesagt, es ist eben nicht nur das Körperliche, was irgendwie dazugehört.
Finde ich auch mega beeindruckend. Es sagen auch Schachspieler, wenn du sehr, sehr viel Schach spielst, dann ist genau wie bei einem Programmierer zum Beispiel, dann fängst du an, die Welt draußen, abseits vom Schachfeld, mit anderen Augen zu sehen. Du analysierst Probleme anders. Oder beziehungsweise die Lösung. Du gehst anders an Lösungen heran.
Ja.
Was total krass ist.
Ja.
Ich kann das echt gut nachvollziehen, dass du den beeindruckend findest.
Ja.
Tatsächlich war aber von Bobby Fischer das irgendwann auch die große Kritik am Schach. Es gab eine Zeit, der Bobby Fischer ist, je älter er geworden ist, der ist ein bisschen verrückt geworden.
Ja, Alter, genau.
Aber
genau.
Nichtsdestotrotz war er wahnsinnig schlau und sich da noch eingebracht in die Weiterentwicklung des Sports. Es gibt eine Schach-Weiterentwicklung von ihm, die nennt sich Fischer Random. Okay? Der Unterschied zum normalen Schach bei Fischer Random ist, dass du auf die Startposition am Anfang veränderst. Beim Schach hast du ja immer die gleiche Startposition.
Ja.
Und sein großer Kritikpunkt war, dass am Ende des Tages derjenige, der mehr auswendig gelernt hat, besser weiß, wie er Schach zu spielen hat. Weil du musst einfach nur extremst viele Kombinationen von verschiedenen Positionen in deinem Kopf behalten.
Ja.
Deswegen kann der ja auch blind, der sieht dieses Schachfeld ja schon vor seinem inneren Auge. Genau. Deswegen kann der blind gegen so viele Leute spielen. Genau. Die haben ein unfassbares Gedächtnis. Und wenn du einen extrem Speicher an Spielzügen hast, bist du extrem gut. Mhm. Ich glaube, Kasparov hat damals gegen den Schachcomputer Deep Blue verloren. Genau. Erstmalig. Weil ein Computer das eben noch besser kann,
klar,
als dann ein Mensch letztendlich. Und Fischer wollte mit seinem Fischer Random zeigen, wenn wir diesen Startpunkt, der bei allen gleich ist, abändern,
ja,
dann sind wir alle wieder auf einem neuen Spielfeld,
ja,
wo wir auf einmal wieder nachdenken müssen und nicht nur auswendig lernen.
Ja,
hat sich krass, aber nie durchgesetzt, deswegen sind wir jetzt immer noch ganz einfach beim Schach. Und für uns, ja, vielleicht spielen wir ja auch mal eine Schachpartie irgendwann zusammen, so als Noobs, wäre auch cool. Ey, ich kann es absolut verstehen, finde ich cool. Gut, dass du den mit in deine Auswahl reingenommen hast, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du dann noch jemanden oder waren das jetzt die beiden, die dich beeinflusst haben?
Ich glaube, der dritte, einfach auch durch die, ja, Erfolge und so die Leistungen, die er gebracht hat, ist Jan Frodeno.
Hm.
Sagt dir der was?
Ja, Triathlon.
Genau. Jan Frodeno macht Triathlon. Ja. Der ist eigentlich gebürtiger Schwimmer. Damit hat er angefangen.
Gebürtiger Schwimmer. Der ist als Schwimmer geboren.
Naja, du weißt, wie ich das meine. Also er hat mit Schwimmen halt angefangen, seine sportliche Karriere zu beginnen.
Klar.
So. Aber Jan Frodeno ist dann eben zum Triathlon und eben auch zum Ironman gekommen und ist einer der Weltranglistenführenden. Er ist aktueller Titelverteidiger vom Ironman of Hawaii, hat den Weltrekord auf diese Ironman-Distanz bzw. auf diese Triathlon-Distanz. Und das Krasse ist, dass das einfach eine Ausdauerleistung ist, wenn man sich das vorstellt. Die müssen, glaube ich, knapp 4 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Fahrrad fahren und noch einen Marathon laufen. Und das macht er in 7 Stunden, 35 Minuten oder so.
Mhm.
Und das beeindruckt mich so sehr, dass der auf jeden Fall auch zu meinen All-Time-Favorite irgendwie gehört. Plus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Jan Frodeno hat jetzt im ersten Lockdown quasi so einen Ironman at Home gemacht.
Ja.
Das war so krass. Also der ist in seinem eigenen Pool, hatte der so eine Gegenstromanlage. Da ist er also 4 Kilometer in seinem Pool in Spanien, in seiner Villa, geschwommen.
Ja.
Dann hat er sich auf die Fahrradrolle gesetzt, 180 Kilometer auf dem Fahrrad und dann noch auf dem Laufband innen drin ist er einen Marathon gelaufen und hat währenddessen, glaube ich, 250.000 € Spendengelder eingesammelt, die er dann auch für einen guten Zweck noch weitergegeben hat. Und das ist wirklich, wirklich auch richtig krass.
Absolut, absolut. Ja. Wer im Triathlon der Beste sein möchte, der muss so unfassbar viele Trainingsstunden aufwenden.
Ja, richtig.
Noch viel mehr als bei eigentlich jeder anderen Sportart.
Ja.
Ja, außer dem Schwimmen selbst zum Beispiel, die schwimmen auch extrem viel.
Ja.
Aber ja, da ist der Trainingsaufwand utopisch.
Richtig, richtig. Ich meine, du hast ja 3 Sportarten zusammen, die du im Grunde machst.
Und alles noch Ausdauersportarten.
Richtig.
Die sind ja für sich genommen schon extrem zeitaufwendig.
Und in allem musst du gut sein, vor allem auch technisch. Und für ihn mit Sicherheit ein großer Vorteil, dass er vorher Schwimmer war. Und dann Radfahren und Laufen im Grunde nur
weniger
noch
weniger technisch sind als
Schwimmen. Genau.
Ist ganz häufig so, dass die Schwimmer, die dann aber nicht die erfolgreichsten Schwimmer sind, dann später zum Triathlon kommen,
ja,
und da dann einen richtigen Vorsprung haben, weil sie,
genau,
die Grundlagen einfach
mitbringen. Ja, weil da verlierst du unfassbar viel Zeit, wenn das nicht passt.
Was man auf jeden Fall aus deinen 3 Beispielen mitnehmen kann, abgesehen von Usain Bolt mal, weil der einfach eine Ikone für dich war, aufgrund,
ja,
weil er dich in der Kindheit mitbegleitet hat. Matt Fraser, der ja im CrossFit einer der beiden erfolgreichsten Sportler aller Zeiten ist, der hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wer sein Vorbild ist, mhm, im Sport, hat er gesagt, er hat kein Vorbild, aber er guckt sich die besten Leute an in den verschiedenen Sportarten und pickt sich eigentlich immer 1 oder 2 Sachen, wenn die ihm gut gefallen sind, wenn die ihm gut gefallen, pickt er sich 1 oder 2 Sachen raus, die er für sich mit in seine Philosophie mit übernimmt. Also er guckt sich die krassen Eigenschaften an, die diesen Sportler ausmachen oder diese Persönlichkeit ausmachen, und die nimmt er dann mit in sich auf. Man muss also kein Vorbild in dem Sinne haben, mhm, sondern man muss sich einfach nur verschiedene Leute angucken und sich überlegen, okay, ich will nicht exakt so sein wie diese Person, aber was kann ich von der Person mitnehmen und vielleicht in mein eigenes Leben oder in mein eigenes Training mit aufnehmen,
ja,
dass ich zum nächsten Level komme. Und dann kann man auch anfangen, Leute, die man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt mag, aber die vielleicht so eine genialen Eigenschaften mitbringen, anzuerkennen.
Ja, auf jeden Fall. Von jedem pickt man sich die Dinge raus, die man wirklich, ja, die man wirklich für sich integrieren kann und die einen selber besser machen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Charakterzug.
Total, wenn man das kann.
Wenn man
da offen sein kann. Mhm. Und nicht nur guckt, wer ist der Erfolgreichste, wollen die meisten Zuschauer zujubeln zum Beispiel.
Klar.
Obwohl das natürlich mit ein Faktor ist.
Ja.
Ich möchte abschließend vielleicht auch noch ganz kurz zwei Leute
mit
auf den Weg geben, bevor wir diesen Podcast beenden, die mich beeinflusst haben. Aber ich werde es ganz kurz halten, weil wir jetzt doch schon sehr, sehr lange quatschen. Ich habe ihn vorhin mit eingebaut, das war Nummer 4 bei den Greatest of All Time, John Brzezinski.
Ja.
Der mich tatsächlich extrem, was heißt extrem, aber der mich schon beeindruckt hat in meiner Kindheit. Das ist ein Armdrücker, ja, und ein Armdrücker, den packt man ja normalerweise nie auf diese All-Time-Greatest-List. John Brzezinski hat den Armdrücksport, also Armdrücken für alle, die das nicht wussten, ist ein richtiger Sport, nur beim, ist klar, ist der an der Theke mal irgendwann entstanden, wo die Leute dann an der Bartheke gegeneinander sich hingesetzt haben, beide den Arm hinterm Rücken oder so und dann hat man versucht, den anderen runterzudrücken. Im Sport ist es so, man steht an einem richtigen Tisch mit Griffen, man setzt den gesamten Körper ein, um den Arm von dem anderen mit runterzudrücken. Mhm. Und jetzt würde man ja davon ausgehen, dass in so einer Sportart ein absoluter Gigant dominierend ist. Eine Riesenhand, richtig fetter Arm, extreme Körpermasse. Und dann sieht man John Brzezinski. Okay? Wer ist das? Das ist der beste Armdrücker über einen Zeitraum von 20 Jahren gewesen.
Ja.
Und der war das erste Mal auf medialer Ebene zu sehen im Film Over the Top mit Sylvester Stallone.
Mhm.
Es gibt so einen Film von Sylvester Stallone, Rocky, falls ihr den nicht kennt, aber den sollte man eigentlich kennen,
ja.
Wo er sich so die Kappe nach hinten aufsetzt und dann in so einem Finale von so einem großen Turnier gegen einen Typen antritt und gegen den er da antritt, das ist John.
Mhm.
Und das Besondere bei John, was mich so beeindruckt hat, war, dass er 90 Kilo gewogen hat und es gibt verschiedene Gewichtsklassen. Ja, es gibt unter 80er Gewichtsklassen, es gibt aber auch eine offene Gewichtsklasse oben und er war in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo der absolut Beste. Aber nicht nur das, sondern er hat über 20 Jahre auch alle Schwergewichtler besiegt.
Krass.
Und wenn man sich Turniere von ihm anguckt, wo er mit seinen 90 Kilo gegen jemanden antritt, der einfach über 120 wiegt und den trotzdem schlägt, ist das unfassbar beeindruckend.
Mhm.
Weil das gibt es in fast keiner Sportart, dass es jemand schafft, aus einer unteren Gewichtsklasse die Leute darüber zu schlagen.
Ja.
Und dann auch noch über so einen langen Zeitraum.
Ja.
Dieser Mann war quasi mit 45 immer noch besser als alle anderen, obwohl er aussieht wie ein ganz normaler Kerl und vor ihm stehen absolute Monster. Und das fand ich einfach verrückt.
Ja, Wahnsinn ist das.
Und mich hat das insofern geprägt, dass ich mir immer gesagt habe, guck mal, ich bin jetzt auch nicht der Größte, dass ich mir immer gesagt habe, wow, guck mal, was du erreichen kannst. Ja gut, wie viel Genetik da reinspielt, weiß man nun nicht.
Mhm.
Aber wenn man es vielleicht auch einfach wirklich will und wenn man hart dafür arbeitet. Es ist nicht nur das, was man von außen sieht, sondern eben auch, was dann im Körper drin steckt.
Ja, ja, krass. Ja, also muss da definitiv auf die Liste drauf.
Für mich persönlich
zumindest
und für alle anderen. Ja, man kann sich ja mal Videos anschauen, ist schon cool.
Ja.
Und Nummer 2, abschließend, ganz kurz, Rich Froning hat mich auch geprägt, sonst hätte ich nie mit CrossFit angefangen, ganz ehrlich. Rich Froning ist der erfolgreichste CrossFitter aller Zeiten, kann man sagen. Matt Fraser hat 4-mal die CrossFit Games gewonnen. Im Einzel.
Und auch Team.
Und mehrfach im Team. Matt Fraser hat im Einzel tatsächlich noch einmal mehr gewonnen. Aber ja, wie gesagt, er hat noch keinmal im Team gewonnen.
Ja.
Und seine Karriere jetzt schon beendet. Rich aber einfach deswegen für mich so grandios, weil er diesen Heldenstatus hatte.
Ja, total.
Und was hat es ausgemacht? Er hat eigentlich fast jeden Wettkampf damit begonnen, dass er erstmal bei einem Event verkackt hat. Entweder ein Laufevent oder ein Schwimmevent. Es gab immer Sachen, die er nicht konnte. Und dann hatte er im Grunde genommen, es ist ja ein mehrtägiges Event beim CrossFit, über das Wochenende die Zeit, sich wieder zurückzukämpfen. Und er hat es jedes Mal geschafft, am Ende des Turniers wieder auf Rang 1 zu sein und wieder der World Champion. Und es hat so viel Spaß gemacht, damals noch CrossFit zu gucken.
Ja.
Wo es, ja klar, Matt Fraser könnte man sagen, ist der greatest of all time, weil der einfach unfassbar dominant war. Es hatte einfach keiner eine Chance. Nach dem ersten Tag war schon klar,
richtig,
der gewinnt eh.
Genau.
Aber bei Rich war es so, es war die ganze Zeit auf der Kippe und er hat es jedes Mal zum Ende hin wieder reingeholt. Jeder, der etwas länger schon beim CrossFit also dabei ist, wird wissen, dass der diese Szene so krass geprägt hat, also mehr als jeder andere. Auch wenn später CrossFit erst viel größer geworden ist und dann andere Leute aufs Spielfeld gekommen
sind,
die man jetzt kennt.
Ich habe auch mit Rich Froning angefangen. Ich bin auch immer noch im Team Froning irgendwie. Auch wenn ich jetzt Matt Fraser und Rich Froning mal vergleichen müsste, bin ich irgendwie sympathisch immer mehr Richtung Mitch Froning.
Ja, dann weißt du genau, was ich meine. Man muss nur lang genug dabei gewesen sein, um das zu verstehen.
Ja.
Und natürlich, kann man nicht anders sagen, der hat auch einen brutalen Körper. Ja, das motiviert natürlich auch, wenn man jetzt die Sportart selber macht.
Ja, und er sieht aktuell sogar noch krasser und noch mehr in Shape als damals zu der Zeit, wo er individuell da wirklich noch die Titel geholt hat, oder?
Ja, ist verrückt. Ja. Also je älter der wird, desto krasser wird es sozusagen. Ja. Ja, ich glaube, das war's bei mir jetzt schon. Ich könnte jetzt noch 2, 3 andere nennen, aber das ist gar nicht die Zielstellung von dem Podcast für heute.
Genau.
Ich glaube, wenn man eins mitnehmen kann, ist, dass man sich vielleicht wirklich von großartigen Persönlichkeiten außerhalb vom Sport die besten Eigenschaften rauspickt und guckt, was kann man für sich selbst übernehmen, statt einfach nur einer Person blind nachzueifern. Und wenn man das für sich mitnehmen kann, dann hat sich der Podcast eigentlich heute schon gelohnt. Auch wenn wir heute viel gequatscht haben. Einfach nur gequatscht.
Eine Frage habe ich noch.
Oh, du hast noch eine Frage, ja klar.
Wie viele Punkte hatte ich jetzt?
Du hattest 9 von 15.
Naja, okay. Dann könnt ihr uns mal schicken, wer mehr als 9 geschafft hat. Und dann bin ich gespannt.
Genau, wer mehr als 9 geschickt hat, darf sich bei uns melden. Dann Glückwunsch dafür. Und in dem Sinne, jetzt macht's gut, habt eine schöne Woche.
Bis dann, bleibt gesund. Und startet gut die neue Woche. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dahin.